Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das schädliche Insektizid ist tot, lang lebe das nächste Insektizid. So ungefähr können wir uns das vorstellen, wenn ein Pflanzenschutzmittel wie Chlorpyrifos verboten wird. Dann kommt einfach das nächste. Experten nennen das
das Pestizidkarussell. Es wird ein Stoff verboten, es kommt ein anderer nach.
Chlorpyrifos, das hat die EU heute entschieden, darf ab Januar in der Europäischen Union nicht mehr eingesetzt werden. Das ist schädlich, auch für uns Menschen. Aber was sind da die Alternativen und was können wir alle tun, um uns vor immer neuen Stoffen auf Obst und auf Gemüse zu schützen? Das ist ein Thema in dieser Episode des Update-Podcasts. Ein anderes hat Ilka Knigge aus unserem Team heute sehr beschäftigt, nämlich Drogenmüll, also Abfall, der bei der Herstellung von synthetischen Drogen entsteht.
Mit dem beschäftigt sich gerade das Landeskriminalamt NRW. Ein Sprecher sagt, der Müll, der zum Beispiel bei der Herstellung von Crystal Meth in den Niederlanden entsteht, der wird in NRW einfach in die Gegend geworfen. So richtige Alternativen gibt es bisher aber auch nicht. Die Hersteller machen es illegal und wollen nicht auffliegen.
Ich glaube nicht, dass sie da jemanden finden, der dann sagt, oh, ich habe ein bisschen Crystal Meth gemacht. Ich habe hier 3 Kilogramm Abfall für 1 Kilogramm Crystal Meth. Was muss ich dafür bezahlen? Ich würde es gern bei Ihnen lassen.
Was diese Stoffe machen, das hört ihr hier in diesem Update-Podcast. Und wir rätseln über eine Ladung Gerste, die diese Woche ins All geschossen wurde. Mit der soll auf der ISS Malz hergestellt werden.
Malz hat viele Proteine, Nährstoffe, im Bier ja auch.
Was das soll, das und noch viel mehr hier im Podcast des Updates vom Nikolaustag, 6.12.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Meth kochen, Crystal Meth. Also so ein paar Chemikalien zusammenhauen und am Ende kommen dann so weiße Kristalle raus. So ist eigentlich so die Vorstellung spätestens seit der Serie Breaking Bad und Walter White. Wenn Crystal Meth oder andere synthetische Drogen hergestellt werden, dann kommt aber auch noch was anderes raus, nämlich Abfallprodukte, chemische Abfallprodukte. Und die machen jetzt dem LKA in Nordrhein-Westfalen Sorgen, weil sie einfach in der Landschaft rumliegen oder einfach weggeworfen werden in die Natur. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat sich das Thema heute für uns angeschaut. Ilka, wo kommt denn dieser Abfall her?
Das LKA vermutet aus Laboren in den Niederlanden. Ein Sprecher hat mir heute bestätigt, dass es da mehrere Fälle in NRW gab. Es wurden an der Grenze zu den Niederlanden eben solche Abfallprodukte, also Chemikalien, entsorgt. Das kann zum Beispiel einfach in Plastikboxen sein. Das kann dann flüssig sein oder Pulver und es belastet einfach die Umwelt, wenn es eben irgendwo hingeschmissen wird.
Gibt es dieses Problem auch noch in anderen Teilen von Deutschland?
Ich habe heute in Bayern und in Sachsen nachgefragt, weil es eben aus dem angrenzenden Tschechien auch immer viel Crystal Meth nach Deutschland kommt. Da gibt es ja immer wieder Meldungen von riesigen Mengen, die da beschlagnahmt werden. Ein Sprecher des LKA in Bayern, der sagte mir, dort gäbe es das Problem mit den illegalen Entsorgungen des Drogenmülls nicht. In Sachsen sieht es so aus, sagte mir Tom Bernhard, Sprecher des LKA.
Aktuell haben wir keine vergleichbaren Probleme, wie sie uns tatsächlich auch als NRW bekannt sind. Von unseren Nachbarn, die hier unmittelbar an der Grenze die Problematik haben, dass es zahlreiche Kristalllabore gibt, ist diese Thematik aber durchaus bekannt. Hier kommt es auch dazu, dass die chemischen Substanzen, die zur Herstellung von Kristall und Amphetamin genutzt werden, auf Feldern entsorgt werden.
Mit Nachbarn meint er da Tschechien. Dort, so hat er mir mitgeteilt, wird so ein in die Landschaft schmeißen von Drogenmüll als Umweltstraftat geführt.
Von was für Chemikalien sprechen wir denn da überhaupt, die bei der Herstellung von Drogen wie Crystal Meth entstehen?
Chemisch ausgedrückt ist Crystal Meth selber Methamphetamin. Ein Ausgangsstoff davon ist Pseudoephedrin. Das ist zum Beispiel auch in vielen Husten- oder Schnupfenmitteln enthalten. Was dann am Ende da als Abfallprodukt rauskommt, ist aber leider überhaupt nicht klar, hat mir heute Professor Klaus Kümmerer erklärt. Der ist Direktor des Instituts für nachhaltige Chemie und Umweltchemie an der Uni Lüneburg. Und er kann über diese Stoffe nur mutmaßen.
Wenn ich mir jetzt eine illegale Produktion anschaue, wo es ja sowieso um Quick and Dirty geht. Also wir müssen damit rechnen, dass wir jede Menge unbekannte Stoffe haben, von denen wir auch nicht wissen, wie giftig das sind, wie wirksam das sind. Wir haben sicher auch noch von den Drogen, die hergestellt werden, wirksame Stoffe drin. Das ist aus meiner Sicht ganz klar Sondermüll. Oder der korrekte Ausdruck wäre besonders überwachungsbedürftige Abfälle.
So, und das liegt dann vor allem daran, dass auch die Analyse der Stoffe schwer ist, weil man eben nicht richtig weiß, wie in diesen Drogenlaboren gearbeitet wird.
Die Herausforderung ist, dass wir diese Bedingungen nicht genau kennen. Und selbst wenn wir analysieren, werden wir im ersten Moment nur das finden, was wir kennen, wo wir also Vergleichsverbindungen haben. Mit viel Aufwand können wir auch noch ein paar neue neu entstandene, bisher unbekannte Stoffe finden, aber die können wir beispielsweise gar nicht bestimmen in ihrer Menge.
Und dieser Sondermüll, der liegt dann eben einfach in der Landschaft rum.
Was kann das mit der Natur machen oder mit den Tieren oder sogar mit uns?
Ja, das kann der Natur, den Tieren, uns natürlich schaden. Ein Teil der Stoffe kann zum Beispiel ins Grundwasser geraten, dadurch auch ins Trinkwasser. Pflanzen könnten diese Stoffe aufnehmen. Weizen zum Beispiel, das ist aus der Arzneimittelforschung bekannt. Und Tiere und Pflanzen können natürlich dann sterben.
Du hast heute auch nach Lösungen gesucht. Was könnte man denn tun?
Ja, da ist man dann am Ende schon wieder beim Thema Drogenpolitik. Befürworter von legalem Konsum würden dann vielleicht sagen, wenn es legal hergestellt wird, dann kann der Müll auch legal entsorgt werden. Das ist aktuell natürlich nicht der Fall. Der Sondermüll, der müsste aber eigentlich verbrannt oder eingelagert werden, zum Beispiel unter Tage. Da kommt dann die Frage auf, ob man dafür jetzt schon mal anonyme Abgabeorte einrichten könnte, damit wenigstens die Natur nicht leidet. Klaus Kümmerer sieht das aber nicht kommen.
Und wie komme ich denn an die Abgabe ran? Das heißt, die Leute geben das dann einfach ab und wer bezahlt's? Ich glaube nicht, dass sie da jemanden finden, der dann sagt, oh, ich habe ein bisschen Crystal Meth gemacht. Ich habe hier 3 Kilogramm Abfall für 1 Kilogramm Crystal Meth. Das ist vielleicht so eine Relation. Was muss ich dafür bezahlen? Ich würde es gern bei Ihnen lassen.
Da müssten dann eben auch wieder Steuergelder reingesteckt werden. Und mal ehrlich, wenn du so eine illegale Droge herstellst, dann wirst du dir wohl nicht denken, oh, die Natur, die tut mir so leid. Wohin denn eigentlich mit meinen Chemikalien? Einzige Lösung dann wohl eher der Polizei melden, wenn man da was bemerkt, damit die dann ermitteln kann.
Müll aus der Produktion von Drogen landet in der Natur. Hintergründe von Ilka Knigge hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Chlorpyrifos, das ist ein Insektizid, zum Beispiel auf Orangen und Mandarinen drauf, das laut Studien das kindliche Gehirn bereits im Mutterleib beschädigen kann. Wir haben Anfang dieser Woche hier in Deutschlandfunk Nova darüber berichtet, dass die EU darüber abstimmen wollte, ob dieses Insektizid Chlorpyrifos verboten werden soll oder nicht. Heute Mittag hat die EU tatsächlich ernst gemacht. Ab Januar darf das Insektizid EU-weit nicht mehr gespritzt werden. Und jetzt? Bedeutet das dann auch automatisch, dass damit die Gesundheitsgefahr durch gespritztes Obst in Deutschland komplett vorbei ist? Das habe ich vor der Sendung mit Karl Beer vom Umweltinstitut München besprochen. Herr Beer, Chlorpyrifos wird also in der EU verboten, aber was kommt dafür als Ersatz und ist das dann weniger schädlich?
Chlorpyrifos ist auf jeden Fall ein sehr schädliches Gift, bei dessen Zulassung auch ganz schön viel getrickst wurde, dass es überhaupt zugelassen werden konnte. Und ich bin froh, dass das weg ist. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass mehrere Insektizide verboten wurden, entweder weil sie zu gesundheitsschädlich sind oder weil sie das Insektensterben befördern. Und was für die konventionellen Betriebe, die gerne mit solchen Giften arbeiten wollen, nachkommt, sind neue, hochwirksame, systemische Insektengifte, zum Teil auch aus ähnlichen Wirkstoffklassen.
Und die sind weniger schädlich?
Ja, das ist immer so eine Frage. Was ist wie schädlich? Was wir erleben, ist im Endeffekt etwas, was der britische Hummelforscher Professor Dave Gulson das Pestizidkarussell nennt. Es wird ein Stoff verboten, es kommt ein anderer nach. Wir schätzen den alten Stoff als gefährlich ein, weil wir im Laufe von Jahren und Jahrzehnten der Nutzung festgestellt haben, was er für Schäden anrichtet. Der neue Stoff ist neu und wenige Jahre und Jahrzehnte später beginnt die Diskussion darüber, ob er nicht vielleicht auch schädlich ist. Man sammelt immer mehr Beweise dafür, dass sie auch schädlich sind und verbietet sie dann irgendwann nochmal Jahrzehnte, nachdem man festgestellt hat, dass sie schädlich sein könnten. Ich hoffe doch sehr, dass dieser Zeitraum zwischen dem Zulassen und dem Verbieten der Stoffe immer kleiner und kleiner wird. Wenn es nach mir ginge, dann sollten auch diese neuen Wirkstoffe wie Flupyradifuron nicht auf den Markt kommen, weil jetzt schon klar sein muss, dass ein systemisches Insektizid die Artenvielfalt negativ beeinflussen wird.
Jetzt haben wir diese Woche viel über ein einziges Pestizid gesprochen. Sie haben eine Riesenliste vor sich. Wie viele andere Pestizide sind denn in der EU und damit auch in Deutschland zugelassen und im Einsatz?
Also europaweit sind 466 Wirkstoffe zugelassen. Nicht alle davon sind auch in Deutschland im Einsatz. In Deutschland sind das 263. Es können auch einzelne Mitgliedstaaten einzelne Wirkstoffe nicht zulassen oder verbieten. Und es ist auch immer wieder so, dass die Herstellerfirmen nicht in allen Mitgliedstaaten eine Zulassung auf Formulierungen stellen. Also die Zulassung auf europäischer Ebene betrifft den Wirkstoff, in dem Fall zum Beispiel Chlorpyrifos. Und dann gibt es aber mit Chlorpyrifos bestimmte Mischungen, in denen dann auch so Beistoffe drin sind und Wasser und so weiter, die am Ende auf dem Feld landen und die werden von den Mitgliedstaaten zugelassen. Und bei Chlorpyrifos zum Beispiel ist es so, dass es in Deutschland schon nicht mehr zugelassen war in den letzten Jahren, weil die Antragsteller die Zulassung auch zurückgezogen hatten. Das Zeug wurde jetzt in der Vergangenheit in Europa vor allem im Obstbau in den südlichen Mitgliedstaaten eingesetzt, zum Beispiel in Spanien und Italien bei Zitrusfrüchten.
Aber wenn ich jetzt eine Mandarine oder eine Orange, eine Zitrone kaufe, dann ist sie ja nicht unbedingt aus der EU, dann darf sie auch nicht Chlorpyrifos belastet sein in Zukunft.
Im Allgemeinen ist es so, dass in dem Moment, in dem die EU ein Mittel verbietet, sie den Grenzwert, mit dem etwas belastet sein darf, auf 0,1 Nanogramm pro Milligramm setzt und damit auf einen Wert, den man gerade noch messen kann. Sprich, wenn das eingesetzt wurde und man kann das nachweisen, dann darf das Zeug nicht verkauft werden. Aber es gibt die Möglichkeit, Importausnahmen zu beantragen dabei. Es gibt Gifte wie zum Beispiel Glufosinat. Das ist seit ein paar Jahren jetzt in Europa nicht mehr zugelassen, weil die Herstellerfirma keine neue Zulassung beantragt hat. Und da ist es so, dass wir sehr viele Futtermittel importieren, die mit Glufosinat hergestellt wurden. Und da gelten höhere Grenzwerte, wenn man die Stoffe importiert, als wenn man sie in Europa produzieren würde. Das ist eklatant unfair gegenüber den Landwirten in Europa, aber das ist auch falsch für die Verbraucherinnen und Verbraucher hier. Das macht die EU aber.
Herr Beer, ich möchte das alles nicht. Also ich möchte diese ganzen Stoffe nicht auf meinem Obst, auf meinem Gemüse haben. Was kann ich als Konsument machen, um möglichst zu vermeiden, dass ich sowas in den Mund kriege?
Wer vermeiden möchte, dass er mit Pestiziden belastetes Obst, Gemüse, Getreide etc. isst, der sollte Bioprodukte kaufen. Der kauft damit Sachen, die auf eine überprüfte Art und Weise ohne diese Gifte hergestellt wurden. Und er kauft auch Dinge, in deren Herstellung nicht andere belastet wurden damit. Also auch die ganze Hintergrundbelastung für die Natur wird weniger, je mehr Leute Bio kaufen.
Chlorpyrifos ist ab Januar 2020 in der EU nicht mehr zugelassen. Die meisten alternativen Pestizide sind aber auch nicht weniger schädlich für die Umwelt und für uns Menschen, sagt Karl Beer vom Umweltinstitut München. Das ist ein Verein, der sich gegen Atomkraft, für gentechnikfreies Essen und für den Ökolandbau einsetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute um kurz vor drei, der SPD-Bundesparteitag in Berlin. Wählt Saskia Esken und Norbert Walter Borjans als Bundesvorsitzende. Das wurde abgehakt. Und dann die große Frage heute, raus aus der GroKo in Berlin oder drinbleiben? Darum dreht sich die Diskussion seit Tagen, wenn nicht seit Wochen. Das neue Parteivorsitzduo steht ja der Großen Koalition sehr kritisch gegenüber. Und auf die Frage GroKo ja oder nein, da gab es heute am ersten Tag des Parteitages eine Antwort oder nicht? Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio ist dabei. Gab es eine Antwort?
Ja, es gab eine Antwort und die lautet GroKo ja, nur niemand weiß, wie lange noch. Der Antrag, der sich eindeutig für einen Ausstieg aussprach, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Und kurze Zeit später wurde der Leitantrag, der die zukünftigen Linien festschreibt und die Gespräche, die mit der Union geführt werden sollen, formuliert, mit großer Mehrheit angenommen.
Die Entscheidung über den Verbleib in der GroKo ist also auch noch mal so ein bisschen vertagt worden. Wie kam das denn an bei den Delegierten?
Ja, das ist, glaube ich, die Situation, in der sich dieser Parteitag wiederfindet. Man wollte schlicht keinen Bruch. Ob man den Mut dazu nicht gehabt hat oder ob die Delegierten mit Überzeugung bei der Sache waren, das vermag ich nicht zu sagen. Aber hier trafen in der Tat noch einmal diese zwei Positionen aufeinander. GroKo-Befürworter wie Hubertus Heil, die haben für die Annahme des Leitantrags geworben.
Feststellen, was wir jetzt noch in der Pipeline haben, in dieser Koalition rausholen, was rauszuholen ist mit unserer Überzeugung. Und den Rest, den machen wir im Wahlkampf. Und dann müssen wir die Schwarzen platt machen, liebe Genossinnen und Genossen. Dann müssen wir kämpfen und wieder stärker werden. Das muss unser Anspruch für Deutschland sein.
Also das ist die Haltung derer, die weitermachen wollen. Hilde Matthaes gehört zugegebenermaßen zu den sehr Linken in der Partei. Kein Wunder, dass sie einen Ausstieg empfiehlt. Aber sie war eben eine der wenigen, die es so klar formuliert haben.
Wenn ich all die Punkte, die hier heute genannt wurden, was wir alles noch tun sollten, zusammenrechnen würde und wir uns alle ehrlich machen würden und feststellen müssten, ist das in der Großen Koalition zu erreichen, müssten wir alle sagen, nein, nein, das wird nicht funktionieren. Die Schwarzen werden da nicht mitmachen.
So klingt die Minderheitsposition hier auf diesem Parteitag.
Und die neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind gewählt worden, allerdings nicht mit Traumwerten, ne?
Findest du? Also ich war eigentlich überrascht. Es gab zunächst mal natürlich einen Unterschied. Ja, Saskia Esken mit dem deutlich schwächeren Ergebnis, 75,9%. Aber ich glaube, Norbert Walter-Borjans, wenn man dem vorher gesagt hätte, Junge, du kriegst fast 90%, dann wäre er zufrieden gewesen. Und er war es auch. Sie beiden haben sich ja in Reden vorgestellt. Saskia Esken möglicherweise ein wenig dafür bestraft, dass sie als diejenige galt im Bewerbungsprozess der Regionalkonferenzen, die sich deutlich für ein Ende dieser Koalition ausgesprochen hat. Sie versuchte das heute in ihrer Bewerbungsrede aufzulösen.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Und Norbert Walter-Borjans erhielt hier heute die deutlich längere Rede. Eine Dreiviertelstunde hat er gesprochen. Er hatte einen außenpolitischen Schwerpunkt. Ungewöhnlich, ihn reden zu hören über dieses Thema. Er ist ja als Finanzpolitiker bekannt, hat sich gegen die, wie er sagte, Militarisierung der Außenpolitik durch die CDU ausgesprochen, hat gegen die schwarze Null gewettert. Also die Quittung, die er bekam, 89,2%, nochmal sicherlich zufriedenstellend für ihn.
Ein Thema auch, die Wahl der Stellvertreter. Eigentlich wollte man die ja von 6 auf 3 reduzieren. Jetzt sollen es doch 5 werden, weil man Konflikte vermeiden will.
In der Tat, das ist so ein typisches Manöver, um eine sogenannte Kampfabstimmung zu verhindern. Diese Zahl von 3 Stellvertretern hätte bedeutet, dass sich Hubertus Heil und Kevin Kühnert hier einen Showdown hätten liefern müssen. Das wollte sich Heil und auch sein Landesverband hier nicht antun. Man ist dann auf 5 Stellvertreter gekommen. Das ist Parteitagslogik. Kevin Kühnert ist einer derjenigen, die sich hier eben vorgestellt haben. Für mich die mit Abstand stärkste Rede auf diesem Parteitag hier den Tag über. Er hatte eine rote Socke mitgebracht, erwarb für linke Mehrheiten bei der nächsten Bundestagswahl und wehrte sich gegen Diffamierungskampagnen, die eben mit diesem Symbol linker Zusammenarbeit, roter Socke, über Jahre versucht wurden. Hier Kevin Kühnert.
Diejenigen, die uns versuchen, in eine antidemokratische Ecke zu schieben und zu tun, als würden wir mit Leuten paktieren, mit denen man nicht in der Demokratie arbeiten sollte, die wollen eigentlich was ganz anderes. Die wollen verbergen, dass hinter jeder roten Socke, die uns entgegengehalten wird, liebe Genossinnen und Genossen, eine käsefußstinkende blaue Socke steckt von denjenigen, die ihr Verhältnis zum rechten Rand in dieser Gesellschaft nicht geklärt kriegen. Die müssen ihre Hausaufgaben selber machen, damit wir eine demokratische Gesellschaft zusammenhalten, liebe Genossinnen und Genossen. Nicht wir, die haben was zu klären.
Kevin Kühnert, er will Parteivize werden, noch stellen sich die anderen Mitbewerber vor. Aber wie gesagt, die Partei hat dafür gesorgt, es gibt ausreichend Plätze für die Bewerber. Insofern kann ich zwar noch keine Ergebnisse liefern, aber so spannend sind die dann auch nicht mehr.
Und zumindest haben wir großen Jubel gehört bei seiner Rede gerade.
Ja, da war mal kurze Zeit was los. Ja.
Klaus Remmer aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio ist für uns dabei beim SPD-Parteitag in Berlin. Der geht morgen weiter und am Sonntag zu Ende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt am Wochenende schöne Runde im Lautraum tanzen gehen oder dann inmitten von Spontanvegetation unter raumübergreifendem Großgrün nebst nicht lebender Einfriedung ein letztes Getränk einnehmen, bevor es dann ins Bett geht. What? Ja, das ist astreines Behördendeutsch. Und laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes sind die Deutschen mit der Kommunikation der Behörden nicht besonders zufrieden. Das liegt in erster Linie an der Verständlichkeit bzw. auch an der Unverständlichkeit der Formulare, der Briefe, die man so bekommt und der Anträge. Es folgt eine amtliche Bestandsaufnahme unserer Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler.
Was assoziierst du mit Behördendeutsch?
Behörden.
Unverständnis. Das sind immer so lange verschachtelte Sätze. Man muss halt ein gewisses Vorwissen haben, denke ich. Deswegen ist es für Personen, die jetzt keine besondere Ausbildung haben, ist dann immer schwierig, halt das Ganze zu verstehen.
Behördendeutsch. Meine Ausbildung. Ich bin Rechtsanwaltsfachangestellte. Und ja, ich komme damit klar.
Also Fachangestellte, entweder in Behörden oder in Ämtern, Menschen, die sich mit Jura beschäftigen, haben also kein Problem damit, Schön.
Also ich studiere Jura und deswegen habe ich ehrlich gesagt viel Erfahrung mit Verwaltungsaufwand. Und
du als Expertin?
Ja, klar.
Was ist eine Lebensberechtigungsbescheinigung?
Lebensberechtigungsbescheinigung? Weiß ich nicht.
Eine andere Juristin?
Vielleicht die Auskunft, dass man genügend Geld zur Verfügung hat für den Lebensunterhalt?
Das ist ein wunderbares Beispiel. Ich weiß natürlich auch nicht, was es sein könnte. Sträuben sich einem ja die Haare.
Es ist der Stammbucheintrag, also die Seite aus dem Melderegister.
Der Hauptmann von Köpenick lässt grüßen. Ja. Also mein Name ist Helmut Ebert, ich bin Professor für Linguistik, Germanistik, Organisationskommunikation an der Universität Bonn.
Außerdem hat Helmut Ebert es sich zur Aufgabe gemacht, die Kommunikation zwischen Ämtern und Bürger und Bürgerinnen zu vereinfachen und veröffentlicht regelmäßig Handbücher dazu. Das Thema ist ein Dauerbrenner und es geht uns alle was an.
Jeder hat schon mal ein Bußgeld bekommen und man wundert sich, reibt sich die Augen, hat zwar eine vage Vorstellung, man soll irgendwas bezahlen oder kann vielleicht auch Widerspruch einlegen, aber auf den ersten Blick bleibt erstmal Frust und Schock.
Aber selbst Menschen, die das studiert haben, die können das gar nicht alles wissen. Denn zu meiner großen Überraschung, das eine einheitliche Behördendeutsch, das gibt es gar nicht.
Jede Stadt optimiert ein wenig herum an den eigenen Texten, je nach Anlass und je nach Dringlichkeit oder Situation. Aber es gibt keine landesweite, geschweige denn deutschlandweite Initiative oder eine zentrale Plattform, wo sich die Fachleute, Juristen eben und Sprachwissenschaftler dann zusammensetzen.
In einem Land, wo alles seine Ordnung hat, wo Regulierungen religiös gelebt werden, da gibt es keine einheitliche Behördensprache, die von keinem der Bürgerinnen verstanden wird. Es ist mehr eine Art Amtsdialekt, wenn man so will.
Also ich finde es auch in Deutschland ganz schrecklich. Ich habe auch schon mal in Frankreich studiert und ist mir alles sehr viel leichter gefallen, sogar auf einer fremden Sprache.
Aber seltsamerweise stammen diese uneinheitlichen, verschachtelten, verschrobenen Wortschöpfungen und Formulierungen trotzdem aus einem urdeutschen Bedürfnis heraus, dem Wunsch, unmissverständlich zu sein.
Unsere Kultur in Deutschland ist eine extreme Sicherheitskultur. Und aus diesem Bedürfnis nach Rechtssicherheit passiert es dann oft, dass man über das Ziel hinausschießt.
Eine nicht lebende Einfriedung.
Weiß ich, ein Grundstück? Ein Grab? Nein, keine Ahnung.
Eine nicht
lebende Einfriedung.
Ah, ja. Mein erster Gedanke war auch Friedhof. Das dürfte wahrscheinlich keine Hecke sein, sondern eine Umgrenzung eines Grundstückes. Dann dürfte die aus als Stahlzaun oder aus Beton oder jedenfalls nicht Naturmaterial oder Hecken sein.
Auch einfach ein Zaun genannt.
Ah, okay.
Fairerweise muss man sagen, dass in den Kommunalverwaltungen in den letzten Jahren sehr viele Stellen abgebaut wurden und die digitalisierte Zukunft den Ämtern noch bevorsteht. Heißt, weniger Menschen machen im Moment sehr viel Arbeit.
Aus Spatzwingen kommt es zu wenig verständlichen Texten, weil niemand hat heute mehr Zeit.
Auch wenn Behördendeutsch uneinheitlich ist, eine Sache ist sicher und unverrückbar.
An die Rechtstermini, also an die Fachbegriffe, ist man natürlich gebunden.
Der Rest gehört vereinfacht.
Man sollte es halt einfacher erklären, ohne dass man jetzt große fachsprachliche Kenntnisse haben muss.
Also sollten wir es vereinfachen?
Meiner Meinung nach schon, ja. Ist auf jeden Fall dringend nötig.
Helmut Ebert sieht das genauso. Den jetzigen Stand der Amtssprache findet er
im tiefsten Sinne undemokratisch, weil ohne juristische Fachkompetenz kann man nicht mitreden. Das entspricht nicht meinem Verständnis von Bürger.
Aber es gibt auch Hoffnung. Die Digitalisierung der Ämter könnte einerseits zu der lang herbeigesehnten Vereinheitlichung führen, andererseits aber auch all jene momentan völlig überlasteten MitarbeiterInnen so ein bisschen mehr Luft verschaffen, um an verständlicheren Formulierungen zu feilen.
Das ist eine riesengroße Chance, mal den Zähler wieder auf Null zu setzen und sich zu besinnen, dass ein Mensch nur einen Kopf hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Freitag, hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Malz wird ja hergestellt aus Getreide und ist eine wichtige Zutat, um Bier zu brauen. Aber wozu braucht die internationale Raumstation die ISS Malz haben wir uns gefragt, als wir gelesen haben, was Dragon alles mit dabei hat. Dieser Raumfrachter, der diese Woche ins All gestartet ist, mit mehr als 2,5 Tonnen Nachschub und Material an Bord. Eben auch das Getreide Gerste. Und aus der soll die Besatzung der ISS Malz machen. Wollen die da oben Bier brauen, Herr Schmid?
Ja, das, da hätten die sicherlich nichts dagegen. Aber in Wahrheit geht es um Biochemie. Um einen Vergleich des Malzes, wie er sich in der ISS verhält oder wie er keimt und im Vergleich dazu die Keimung am Boden und dann die genetischen Unterschiede herausfinden.
Das ist Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Also die ISS-Besatzung will jetzt da oben Malz haben. Das ist natürlich ein Projekt für die Zukunft, oder?
Biologie ist ein großes Feld der Forschung und mit der Keimung, mit dem Verständnis der biochemischen Prozesse und zwar ohne die Gravitation und die ist ja da oben quasi ausgeschaltet. Man hat rund um die Uhr Schwerelosigkeit und damit kann man die Prozesse auf der Erde, die natürlich dann überlagert sind durch die Schwerkraft im Wachstum, kann man viel besser studieren. Und der Malz, der ist wichtig für die zukünftigen Missionen zum Mars oder wenn man so eine Mission andenkt, muss man die Stoffkreisläufe weiter schließen. Man kann das nicht von der Erde ständig versorgen, sondern da muss so eine Mission cleveres Engineering und clevere Stoffkreisläufe haben und diese Keimung ist eins davon. Wie könnte man solche Keime nutzen für solche Missionen im Sinne der menschlichen Ernährung?
Stichwort Selbstversorgung, aber warum dann gerade Malz?
Ja, Getreide, Gerste ist ja ein Element. Malz hat viele Proteine, Nährstoffe, im Bier ja auch. Das ist ja seit der Steinzeit oder länger bekannt. Und da versucht man einfach Möglichkeiten zu finden, um das zu verbessern. Und gerade für Langzeitmissionen, man kann nicht die ganze Nahrung mitnehmen. Das sind viele Tonnen, viele hundert Tonnen für 2-3 Jahre unterwegs. Also da muss man bessere Methoden finden. Und unter anderem, das ist ein Element davon. Und da verspricht man sich deutliche Verbesserungen auch in der menschlichen Ernährung dann im All. Vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht findet man auch was parallel für die Erde, um den Produktionsprozess hier zu verbessern. Das kann durchaus sein.
Ja, vielleicht schaut ja auch die Bierindustrie ganz genau hin, was da oben auf der ISS jetzt passiert. Oder wird dieses ganze Projekt sogar von der Bierindustrie gesponsert?
Genau, da ist eine große Brauerei dahinter. Ja, ja.
Ah.
Das stimmt schon, ja.
Also sie schauen tatsächlich zu.
Ja, und das ist auch so eine kommerzielle Forschungsschiene, die ja mehr und mehr kommen soll, auch gerade auf der ISS. Das bietet ja das Potenzial der Forschung. Man kann da oben eben in den Laboren Experimente machen, die man hier auf der Erde nirgendwo machen kann.
Auf dem Weg zur ISS ist ja auch noch Material für jede Menge andere Experimente, unter anderem ein neuer Kopf für den Roboter Simon. Warum braucht Simon einen neuen Kopf?
Das ist nicht ein neuer Kopf, sondern das ist ein neuer Simon. Wir haben also 2018 mit Alexander Gerst eine Weltpremiere mit Simon gehabt, ein fliegendes Gehirn, eine Technologiedemonstration für ein zukünftiges Assistenzsystem. Und da haben wir viel gelernt und jetzt haben wir an manchen Stellen etwas verbessert. Und jetzt wollen wir natürlich da in der Forschung, in der Technologiearbeit weiterkommen. Jetzt wird weiter getestet und verbessert und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe gewesen, das allererste Mal so ein System im Einsatz zu haben und dafür hat es gut geklappt, aber jetzt haben wir ein bisschen verbessert und sind sehr, sehr gespannt, wie das im neuen Jahr dann mit der Crew läuft.
Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2019 geht so langsam zu Ende und das ganze Jahr über sind Menschen auf die Straße gegangen für die Umwelt, fürs Klima und tun es auch heute wieder, zum Beispiel in Madrid. Und viele fangen ja bei sich selbst an, ne? Weniger Müll, ganz besonders weniger Plastik und dann kommt Weihnachten. Deutschlandfunk Nova ist hier, das Update. Ja, also Weihnachten, Geschenkeberge, sich tagelang den Bauch vollschlagen, meistens noch mit viel Fleisch und am Ende Mülltonnen voller Geschenkpapier. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Caroline Born hat sich gefragt, lässt sich Weihnachten überhaupt nachhaltig feiern?
Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Das merken vor allem die, die in den Geschäften arbeiten, so wie Martin.
Also ich finde halt, dass das Bewusstsein im ganzen letzten Jahr der Nachhaltigkeit sehr stark in den Köpfen der Leute angekommen ist, aber an Weihnachten leider wieder komplett raus ist, weil man dann doch im Geschenkewust und im Verpackungswahn irgendwie landet.
Was Martin sagt, passt zu dem, was die Deutsche Umwelthilfe schätzt. Zu Weihnachten produzieren wir bis zu 20% mehr Verpackungsmüll. Wir kaufen mehr und dadurch entsteht ein gewaltiger Müllberg. Geschenkpapier, Kartons vom Online-Versand und Plastikverpackungen. Und vom Weihnachtsmenü bleibt dann auch noch viel zu viel übrig.
Ich würde sagen, Geschenke so wenig wie möglich verpacken, am besten überhaupt keine Geschenke verschenken. Wobei natürlich die Kinder sehr gerne Geschenke auspacken.
Weil es ist halt vieles schon in Plastik verpackt und dann kann man halt nicht ganz so gut darauf achten, dass halt so wenig Plastik da ist. Daran scheitert es bei mir so ein bisschen am meisten.
Wahrscheinlich im Allgemeinen könnten alle und auch wir immer noch ein bisschen mehr tun, um das zu reduzieren, ja. Und trotzdem ein schönes Fest dabei haben.
Deswegen drei Tipps, wie sich Weihnachten nachhaltiger feiern lässt. Als erstes zu einer Sache, die an Weihnachten ziemlich wichtig ist, dem Essen.
Es gibt ja so viele Alternativen und so viele leckere Alternativen zu einer Gans.
Lynn Höfer, 29 Jahre alt, Ernährungsberaterin, Spezialgebiet nachhaltiges Essen und Bloggerin. Bei ihr gibt es dieses Jahr falscher Hase.
Das ist ja eigentlich so ein Hackbraten, aber den kann man ja auch super gut vegetarisch machen mit Linsen oder Bohnen und Nüssen. Ich habe dieses Jahr Maronen verwendet und man kann da ein bisschen Salbei reinmachen. Also man kann vor allem mit Gewürzen da total viel Geschmack auch reinbringen.
Aber die Gans ist nicht die einzige Tradition an Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe. Und wir zeigen unsere Zuneigung gerne durch Geschenke. Ganz darauf zu verzichten ist eine radikale Möglichkeit. Aber Lynn hat noch eine andere gefunden.
Ich finde immer, dass Zeitschenken eigentlich das Schönste ist. Es waren die schönsten Geschenke, die ich bekommen habe. Irgendwie ein Konzert oder Theaterkarten oder irgendwie ein Workshop. Die sind ja auch total beliebt. Und das finde ich, so Zeitschenken und Erinnerungen schaffen, finde ich ein super sinnvolles und nachhaltiges Geschenk.
Wer nicht mit leeren Händen unter dem Baum stehen will, kann einen Gutschein basteln. Das verursacht auch keinen Verpackungsmüll. Oder gleich ans nächste Jahr denken und Samen verschenken für einen Weihnachtsbaum. Zusammen mit Erde und einem Pflanzentopf kann die Beschenkte dann selbst eine kleine Tanne züchten. Und nicht vergessen?
Es kommt halt wirklich nicht darauf an, was unter dem Baum liegt, sondern irgendwie wer neben dem Baum steht, das sagt man ja so.
Wer Geschenke online bestellt, sollte bedenken, fürs Verschicken entsteht zusätzlicher Verpackungsmüll. Weil Weihnachten ist, sollen die Geschenke möglichst schön verpackt sein. Viele achten mittlerweile darauf, Geschenkpapier aus Recyclingmaterial mit dem blauen Engel zu nutzen. Oder machen es einfach wie früher und benutzen das Geschenkpapier und die Schleifen mehrmals.
Was man dann auch machen kann, ist, dass man in Stoff quasi einwickelt. Und da gibt es so ganz hübsche Techniken. Und das, finde ich, sieht super schön aus, wenn man das richtig hinbekommt. Und da kann man zum Beispiel auch alte Mulltücher, gewaschene alte Mulltücher verwenden, von denen ja auch gerade Eltern wahrscheinlich noch ziemlich viele haben.
Wer keine Babytücher hat, kann auch einfach Packpapier oder einen alten Stadtplan zum Einpacken benutzen. Nachhaltiger feiern. Meint es vor allem noch mehr Arbeit in der sowieso schon stressigen Weihnachtszeit? Vielleicht ist gerade Weihnachten ein guter Zeitpunkt, um die Sache entspannt zu sehen. Wir müssen nicht perfekt nachhaltig feiern, aber vielleicht mal ein Geschenk in Zeitungspapier einwickeln oder einen Braten weniger kaufen. Und darüber am besten gleich mit der Familie am Weihnachtstisch reden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.